So, seid noch einmal ganz herzlich willkommen geheißen. Und ihr seht ja hinter mir schon bereits, worum es heute geht. Das Thema habe ich einfach irgendwie aufs Herz bekommen. Ich finde es jetzt gerade jetzt wichtig, ist mir wichtig erschienen. Es gibt so viele Menschen, die Heilung an Körper oder Geist oder meistens ja an beidem einfach nötig haben. Auch bei uns in der Gemeinde gibt es Geschwister, die jeweils ganz unterschiedlich leiden und die sich nach Heilung sehnen. Es ist ein ganz vielschichtiges Feld, wie wir noch sehen werden, das die verschiedensten Fragen aufwirft. Oder was verstehen wir unter Heilung? Welche Arten von Heilung gibt es? Warum brauchen wir überhaupt Heilung? Beziehungsweise warum sind wir manchmal nicht heil oder gesund? Warum werden manche geheilt, manche vielleicht aber auch nicht? Und was braucht es, damit Heilung erfolgen kann? Diese Liste ist natürlich nicht vollständig und könnte noch fast beliebig erweitert oder ergänzt werden. Und auf einige Fragen versuche ich jetzt in den kommenden Minuten eine Antwort zu geben, aber auf alle Fragen kann ich im Rahmen dieser Predigt natürlich keine Antworten geben und manchmal sind die Antworten auch abgesehen davon schwierig. Und nicht so eindeutig. Und bevor wir nun in das Thema einsteigen, möchte ich noch beten. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir, dürfen wir hier sein und dürfen wir auch wissen, dass du jetzt mit uns bist, Herr. Und bitte dich von ganzem Herzen, dass du unsere Herzen und unsere Ohren öffnest, Herr. Und ja, dass du einfach uns bereit machst für das, was du uns sagen möchtest, Herr. Und ja, das Thema Heilung, Herr, du ist so wichtig, Herr. Und heil zu sein in jeder Beziehung ist so ein wunderbares Privileg, das wir von dir bekommen haben, Herr. Und bitte dich einfach gerade in dem Augenblick jetzt, sei du gerade jetzt in dem Augenblick mit all unseren Geschwistern, sei du ihnen ganz nahe, die eben jetzt mit einer Krankheit, mit einem Tief oder einfach mit etwas sich herumschlagen, das ihnen nicht gut tut. Herr, sei du mit ihnen und baue du sie in dem Augenblick jetzt gerade auf. Herr, ich danke dir dafür von ganzem Herzen und lobe und preise dich, Herr. Amen. Also wie ihr euch ja vorstellen könnt und wie ihr ja auch wisst, ist das Thema Heilung nicht irgendwie so ein Nebenaspekt in der Bibel, sondern das kommt wirklich fast im wahrsten Sinn des Wortes vom ersten bis zum letzten Buch der Bibel kommt dieses Thema immer wieder vor. Und damit ich beweise das auch gerade. Und wir schauen im 1. Mose im Kapitel 20, also im ersten Buch der Bibel, lesen wir in den Versen 17 und 18 folgendes. Genau. Abraham aber legte Fürbitte ein bei Gott. Da heilte Gott Abimelech und seine Frau und seine Mägde, dass sie wieder Kinder gebären konnten. Denn der Herr hatte zuvor jeden Mutterleib im Haus Abimelechs fest verschlossen, um Saras, der Frau Abrahams, willen. Ich will jetzt nicht in den Kontext einsteigen dieser zwei Verse aus dem 1. Mose, sondern einfach zeigen, dass eben das Thema Heilung eben schon früh in der Bibel vorkommt. Und wir nehmen jetzt noch das Beispiel aus dem letzten Buch der Bibel, das ist die Offenbarung 22, und dort lesen wir im Vers 2 die folgenden Zeilen. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom von dieser und von jeder Seite aus war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Die Heilung in körperlicher und seelischer Krankheiten war ja ein wichtiger Teil des Wirkens von Jesus Christus, als er in Gestalt eines Menschen auf diese Erde kam. Und in der Bibel lesen wir im Matthäus-Evangelium, Kapitel 4, Vers 23, und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und dieser Vers wiederholt sich übrigens fast wortwörtlich, könnt ihr nachschauen, im gleichen Evangelium, wo es um etwas Ähnliches, aber nicht genau dasselbe geht, nämlich Kapitel 9 im Vers 35. Körperliche Heilung ist allerdings nicht immer das wichtigste und beste Geschenk, das uns Gott geben kann. Wir können das auch an diesem Vers erkennen. Und vielleicht interpretiere ich das vielleicht auch falsch, aber jetzt in aller Demut habe ich das so, oder interpretiere das so. An erster Stelle in diesem Vers steht ja nicht das Heilen von Krankheiten und Gebrechen, sondern das Erste, was Matthäus hier erwähnt, was Jesus getan hat, ist das Lehren in den Synagogen, was er immer und immer wieder gemacht hat. Also das Lesen aus der Schrift, aus unserer heutigen Sicht, aus dem Alten Testament, oft aus den Propheten. Und dann hat Jesus jeweils diese Schriften und das Gelesene ausgelegt und eben erklärt. An zweiter Stelle kommt dann in diesem Vers die Verkündigung des Evangeliums. Das ist auch ein Heil, damit die Menschen zum Glauben kommen können und gerettet werden. Und erst an dritter Stelle wird dann die Heilung körperlicher Krankheiten erwähnt. Und es steht hier zwar, dass er alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk heilte, aber das heißt mit größter Wahrscheinlichkeit nicht, dass es jetzt in Galiläa quasi keine Kranken mehr gab, sondern er heilte all jene. Davon kann man ausgehen, das ist auch später, sieht man das in den Evangelien immer wieder, dass er jene geheilt hat, die im Vertrauen zu ihm kamen oder zu ihm gebracht wurden. Gott möchte uns nicht nur oder nicht in erster Linie an unserem Körper heilen, sondern vor allem auch seelisch und geistlich. Geistliche und seelische Heilungen dürfen wir erfahren, weil Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist. Die Bibel sagt in Jesaja 53, in den Versen 4 und 5, das kennt ihr vielleicht auswendig, fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und Bibelausleger der verschiedensten Kirchen sind sich darin einig, dass dieses Kapitel hier, also dieses Kapitel 53 und auch diese beiden Verse, dass der Knecht Gottes, dass es Jesus Christus natürlich ist und ihn beschreibt. Und Unterschiede in der Auslegung gibt es aber darin, dass die einen aus diesen zwei Versen vor allem da ableiten, dass es da nur um körperliche Heilung geht, körperliche Krankheiten, und dass es eindeutig so gemeint sei. Und andere hingegen sehen das genau das Gegenteil, dass es das und sehen aus dem Kontext heraus ausschließlich die geistliche Heilung. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist ja, was ist jetzt richtig? Und wenn man in der Bibel schaut, sehen wir, dass Krankheit und Heilung, vor allem im Alten Testament, auch Begriffe sind, die den Zustand des Verhältnisses zwischen des Bundes, oder also zwischen Israel und Gott beschreiben. Und es gibt also eine zerbrochene, also kranke Beziehung, eine wiederhergestellte und geheilte Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Das war immer ein Auf und Ab. Und schauen wir uns nun ein paar Schriftstellen an, an denen wir dies vielleicht noch besser verdeutlichen oder veranschaulichen können. Als erste schauen wir uns Jeremia 30, den Vers 17 an. Denn ich will dir Genesung bringen und dich von deinen Wunden heilen, spricht der Herr, weil sie dich eine Verstoßene nennen und sagen, das ist Zion, nach der niemand fragt. Und hier ist es ja offensichtlich, dass Gott, der da spricht, spricht er nicht zu einzelnen körperlich kranken Menschen, sondern er spricht natürlich zu seinem Volk, das er heilen will und dem er durch Jeremia 5 Verse vorher schon sagen lässt, im Vers 12, dass sein Schaden verzweifelt böse und seine Wunden unheilbar seien. Aber bei Gott ist eben nichts unmöglich und er ist gnädig und treu. Der Apostel Petrus weist in seinem ersten Brief im Kapitel 2 in den Versen 24 und 25 auf Jesaja hin, also auf die beiden Verse, die wir jetzt gerade angeschaut haben, auf die Verse 4 und 5. Petrus schreibt, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen, jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Geht es in diesem Vers nun um die Heilung von körperlichen Krankheiten oder um die Heilung von der Trennung des Menschen von Gott? Ich glaube, die Antwort ist ja klar. Es geht natürlich um unser geistliches Heil und nicht um irgendwelche körperlichen Krankheiten. Und jetzt noch schließlich eine Stelle aus Matthäus. Auch er verweist in Kapitel 8, in den Versen 16 und 17, nochmals auch auf die gleiche Jesaja-Stelle aus 53, 4 und 5. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Der Heilige Geist inspirierte den Propheten Jesaja zu verkünden, dass der Knecht des Herrn, also Jesus, unsere Krankheiten getragen hat. Und derselbe Heilige Geist veranlasste dann auch Matthäus, diesen Vers auf die körperlichen Heilungen, die Jesus wirkte, anzuwenden, während Petrus das in einem anderen Zusammenhang eben nicht geistlich quasi angewandt hat. Und auch bei Matthäus ist es ja völlig klar, wir brauchen da nicht groß herumzudoktern oder herumzudeuten an diesem Vers. Hier ist es völlig klar, und wir verstehen das auch ganz einfach, dass es hier eindeutig um körperliche Gebrechen und Krankheiten geht, die Jesus geheilt hat. Und was folgt nun daraus? Jetzt haben wir die Frage immer noch nicht beantwortet, aber ich könnte schon, vielleicht ist es schon irgendwie klar, worauf ich hinaus will. Oder? Es ist eben nicht immer entweder oder, sondern es kann ja auch ein sowohl als auch sein. Das heißt also, es kann auch sowohl geistlich als auch die körperliche Heilung gemeint sein. Und so ist es natürlich auch. Und das dürfen wir auch so erkennen. Und weil Gott eben möchte, dass wir geistlich und körperlich heil sind. Und ja, das ist eigentlich für uns, sollte das ja nachvollziehbar sein, ob wir nun die Heilung als Gottes Segen schon persönlich erlebt haben oder nicht, beziehungsweise noch nicht. Und beim Thema Heilung müssen wir auch noch beachten, dass dieser Begriff oft im Zusammenhang mit einer wiederhergestellten Beziehung zu Gott vor allem im Alten Testament verwendet wurde. Im Neuen Testament steht dafür oft das Wort Versöhnung. Und das können wir am Beispiel sehen des 2. Korintherbriefes 5, die Verse 18 bis 20. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, also die Beziehung ja wiederherstellte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschaft für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das sind sehr schöne Worte. Und im Neuen Testament, das ist vielleicht kann man daraus folgen, werden die Begriffe ein bisschen klar auseinandergehalten als im Alten Testament. Versöhnung steht für eine wiederhergestellte Beziehung zu Gott, und Begriffe wie Heilung und Krankheit haben meist, eben nicht immer, aber meist eine, wie sagt man, physische, körperliche Bedeutung. Und das ist jeweils aus dem Kontext auch leicht erkennbar. Und das können wir uns einem Beispiel stellvertretend für viele andere Bibelstellen, 1. Korinther 12, die Verse 8 und 9 anschauen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis, gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist. Also den einen wird die Gabe der Heilung gegeben, um durch übernatürliche Mittel körperliche Gesundheit wiederherzustellen. Und Paulus spricht hier im Plural, also in der Mehrzahl, als Gaben. Und das könnte bedeuten, dass für unterschiedliche Krankheiten auch unterschiedliche Heilungen, unterschiedliche Gaben erforderlich sind. Und obwohl die eigentliche Gabe der Heilung ja nicht jedem Menschen gegeben ist, das geht ja auch aus dem Text hervor, so sollen doch wir alle für Heilung beten. Und ganz zu Beginn der Predigt haben wir gesehen, dass Abraham Fürbitte gemacht hat bei Gott für Abimelech, dass eine Frau und seine Mägde, und Gott heilte sie. Und genauso wie Abraham können und sollen und dürfen auch wir bei Gott Fürbitte einlegen für alle, die an Leib und Seele leiden und sich sehnlichst ihre Heilung herbeiwünschen. Das ist so einfach, und das können wir gegenseitig füreinander machen, das tun wir ja auch. Außerdem kann Heilung auch kommen, wenn man die Anweisungen in Jakobus 5, Verse 14 bis 16 befolgt. Wir werden jetzt gleich darauf kommen. Zuerst ab der Vers 13 aus Jakobus, vielleicht ein bisschen ein anderer Gedanke, bevor wir dann die anderen beiden Stellen anschauen. Jakobus 13, dort steht, leidet jemand von euch Unrecht? Die meisten, das ist, ich nehme immer die Schlachterbibel 2000, die Verse, die ihr hinter mir seht, aber die meisten Übersetzungen, habe ich nachgeschaut, die schreiben hier, leidet jemand, nicht leidet jemand von euch Unrecht, sondern leidet jemand von euch. Er soll beten. Ist jemand guten Mutes? Er soll Psalmen singen. Einerseits eben das Bitten. Beten ist ja vor allem, ist ja beinhaltet unter anderem auch Bitten und andererseits Loben. Und das ist eine Kombination, die wir immer und immer wieder in der Bibel finden. So zum Beispiel auch im Psalm 50, im Vers 15. Und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Oder auch im Neuen Testament, in Philipper 4, 6, dort steht, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Jetzt kommen wir zu den beiden bekannten Versen, zu diesen Anweisungen aus Jakobus 5, die Verse 14 und 15. Also wenn wir krank sind, so gibt da Jakobus uns klare Anweisungen. Ist jemand von euch krank, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen. Und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Also die Initiative geht also vom Kranken aus. Nicht die Ältesten bieten sich an oder drängen sich sogar auf, sondern der Kranke soll sie rufen lassen, was darauf hindeutet, dass der Kranke das nicht mehr selbst tun kann. Aber damals gab es natürlich noch keine Telefone, also Handys, wo man vom Bett aus einfach hätte anrufen könnte, wie das heute möglich ist. Und die Aufgabe der Ältesten beschreibt Jakobus auch ganz klar, sie sollen für den Kranken beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und ihn aufrichten, wie er schreibt. Und das Wort aufrichten wird auch für aufstehen lassen verwendet. Heißt also, dass Jesus einen Menschen aus dem Bett aufstehen lassen kann. Er kann einen Menschen sofort gesund machen, das ist klar, das wissen wir. Dass es ihm besser geht, dass er stabil wird, aber er kann ihn auch anrührend und innerlich stark machen, dass er das Schwere mit Zuversicht und Kraft tragen kann, weil er in seinem Innersten weiß, dass Gott sein liebender Vater ist und ihn eben durch alles hindurch trägt und er nicht alleine ist, so wie es auch im Psalm 23 heißt. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Gott erspart uns nicht immer, das wissen wir auch, den Gang durch das dunkle Tal. Nicht immer eröffnet Gott sofort einen Ausweg. Aber wir müssen eben nicht allein durch dieses dunkle Tal gehen, sondern er kommt mit uns und steht uns auf diesem schweren Weg bei. Was sagte der aussätzige Mann, der vor Jesus stand und um Heilung bat? Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Du kannst, hat er gesagt, du bist aber der entscheidet, dein Wille geschehe. Das ist eigentlich der Inhalt der Frage. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Was der Wille des Kranken ist, also hier des Aussätzigen, der um Heilung bittet, ist ja klar, er möchte natürlich geheilt werden. Und Gott wird auf unsere Bitten, auf unsere Gebete eben in irgendeiner Form eingehen, das wissen wir und das ist wunderbar zu wissen. Doch in welcher Form und wann, das müssen die betenden Kranken und auch wenn wir als Fürbitter für andere beten, einfach Gott überlassen. Denn wir dürfen nie vergessen, dass Gott absolut souverän ist und eben genauso handelt. Und er weiß, was für uns das Beste ist und wann dieses Beste auch dran ist. Er kennt auch den Zeitplan den Besten. Und in Jesaja 55, Verse 8 und 9 lesen wir auch, das sind ja ganz bekannte Verse, aber ich finde die einfach wirklich, muss man sich immer wieder bewusst sein, oder? Denn meine Gedanken, also von Gott, sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, und der ist ziemlich hoch, oder? So viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und das führt auch dazu, dass wir eben Gott vielleicht nicht immer verstehen, oder? Weil seine Gedanken und seine Wege so jenseits von unseren Möglichkeiten des Verstehens sind. Aber wir dürfen ihn immer wieder erleben und erfahren, ganz persönlich. Und wir dürfen ihn fragen im Gebet, ihn auch bestürmen, so wie die Witwe den Richter, glaube ich, da bestürmt hat, immer und immer wieder, bis es ihm verleidet ist. Auch das dürfen wir. Und vielleicht, also ich habe das jetzt noch nie gemacht, aber es gibt auch Leute, die vielleicht Gott sogar anklagen, wenn es ihnen ganz schlecht geht und sie überhaupt nicht verstehen, warum sie jetzt in einer so schwierigen Situation sind. Aber auch das wird er ihnen wohl nicht übel nehmen. Aber er ist und bleibt eben souverän. Und dennoch ist das, was er uns in der Bibel verspricht, das ist seine göttliche Wahrheit, ist ein ewiges Wort, auch das wissen wir, an uns Menschen und daran gibt es nichts zu rütteln. Vielleicht nochmals zurück zu Jakobus. Man erkennt an seinen Worten noch etwas, nämlich, dass es unter den frühen Christen offenbar Kranke gab. Sonst hätte er diese Verse nicht zu schreiben brauchen, wenn alle gesund gewesen wären. Das waren sie aber offenbar nicht. Und es gibt auch zum Teil haben Leute die Meinung, dass ein wahrer Christ nicht krank werde. Und das ist meines Erachtens also nicht haltbar. Ich sehe das nirgends in der Bibel, sondern sogar unsinnig. Jesus kann uns auch heute genauso helfen, wie wir das in den Evangelien ja an x Beispielen lesen können, weil er eben der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit ist. Aber vollkommene Heilung wird es für jeden von uns erst in Zukunft geben, beim zweiten Kommen von Jesus. Und die Bibel verspricht uns Heilung in diesem Leben, aber die betrifft in erster Linie das durch Jesus erwirkte Heil, die Rettung von den ewigen Folgen der Sünde, den Frieden mit Gott. Aber es gibt keine Garantie, dass uns Heilung in allen Bereichen des Lebens schon hier gewährleistet wird. Auch Paulus hatte dreimal, man weiß nicht genau, was er hatte, man spricht von einem Dorn irgendwo im Fleisch, jedenfalls etwas sehr Unangenehmes, das ihm starke Schmerzen verursacht hat. Und er hat, glaube ich, dreimal, so steht es, können wir nachlesen, dreimal Gott gebeten, ihm diesen Schmerz wegzunehmen. Und Gott hat dann gesagt, er soll sich quasi mit der Gnade Gottes begnügen, oder? Und hat ihn nicht davon befreit. Und trotzdem konnte Paulus in seinen Schmerzen und auch sonst in seiner Schwachheit, was er alles erlebt hat, ja Großartiges tun für den Bau des Reiches von Gottes. Möchte ich mit einer Art Zusammenfassung zum Thema Heilung. Und diese ist aber nicht von mir, sondern von einem Niederländer, heißt Martin Visser. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Noch nicht so alt, Jahrgang 71. Der bereits während seiner Kindergartenzeit hat er einen Beruf bekommen, als Missionär, dann Missionar, dann später tätig zu werden, was er jetzt auch ist. Und er schreibt, um eine ausgewogene biblische Sicht der Heilung zu haben, sei es gut, sich die folgenden 6 Punkte vor Augen zu halten, wobei es hier vor allem um die körperliche Heilung geht. Und ich möchte euch diese Punkte jetzt aufzeigen. Der erste Punkt, den er erwähnt, ist, dass Gott heilt. Und normalerweise nutzt er die Systeme, also zum Beispiel das Immunsystem, die er in unserem Körper geschaffen hat, um Krankheiten zu bekämpfen, und die Arbeit von Ärzten. Auch das sind Heilungen, die wir vom Herrn empfangen, und wir können ihn dafür preisen, wie er schreibt. Und der zweite Punkt ist auch unter dem Stichwort, dass Gott heilt. Zu Gott um Heilung zu beten, ist für jeden Christen eine zwanglose, also einfache, informelle Sache, und Gott kann durch diese Gebete, durch übernatürliche Genesung oder eben auch wieder durch die Arbeit von Ärzten oder durch Wunderheilung beantworten. Wir sind vielleicht nicht immer in der Lage, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und dann der dritte Punkt, der Glaube, geheilt zu werden, ist im Gegensatz zur Lehre der meisten Wunderheiler keine Voraussetzung für den Erhalt einer Wunderheilung. Und er begründet das damit, dass bei nur 10 der 35 Wunder, von denen wir in den Evangelien lesen, hat die Person, die das Wunder erlebte, auch tatsächlich daran geglaubt. Also Lazarus und der Tabitha, glaube ich, waren ja beide schon tot. Also konnten nicht mehr, oder? Genau, oder? Also 10 von den 35 Leuten, die er, oder von den Wundern, haben die vorher nicht geglaubt, nachher natürlich schon. Dann der vierte Punkt, die Lehre, dass Gott alle Krankheiten seiner Kinder heilen will, hat gemäß ihm keine Grundlage in der Bibel. Sie steht auch im Widerspruch zur Erfahrung. Sie lässt Christen mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten an ihrem Glauben zweifeln. Deshalb, schreibt er, ist sie eine Lehre des Teufels, die uns dazu verleitet, vor der Wiederkunft des Herrn Jesus ein Paradies auf Erden zu erwarten. Aber die Befreiung unseres Körpers wird bis zur neuen Erde warten müssen. Und dann der fünfte Punkt, Krankheit kann Gottes Wille sein. Gott ist souverän, das haben wir schon gesehen, über seine Schöpfung, auch über unsere Gesundheit. Er kann Krankheit benutzen, um unseren Glauben zu stärken. Unser gesunder Glaube ist für Gott wichtiger als unser gesunder Körper. Und der sechste Punkt schließlich, groß angelegte Heilungsversammlungen sind zu vermeiden, schreibt er. In der Regel ist die Lehre unbiblisch, verspricht zu viel und schiebt dann die Schuld auf den mangelnden Glauben der Kranken, wenn diese dann eben nicht geheilt werden. Und die Heilungsbehauptungen auf diesen Versammlungen weisen sich bei Nachforschungen fast ausnahmslos als Fälschungen, schreibt er. Und was er zum Schluss auch noch schreibt, auch wenn Gott als Antwort auf unsere Gebete heilen kann und dies auch tut, sollten wir nie vergessen, dass der wertvollste Segen, den es gibt, nicht die Heilung ist, die irdisch und damit vorübergehend ist. Die wertvollsten Segnungen sind geistlich und ewig. Unser Leiden, sogar unsere Krankheit, kann uns durchaus darauf vorbereiten, diese geistlichen Segnungen zu empfangen. Und jetzt diesen letzten Punkt kann ich aus ganz persönlicher Erfahrung bestätigen. Gott hat meine Krankheit dafür verwendet, dass ich offen wurde für diese geistlichen Segnungen, von denen ich vorher nicht die geringste Ahnung, nicht den blassesten Schimmer hatte. Und diese Segnung geben, gehen eben weit über das irdische Leben hinaus und wirken, haben einen ewigen Wert. Und für mich wurde somit die Krankheit, der Krebs, das sage ich ja immer allen, die es hören, nicht, auch nicht hören wollen, für mich wurde dieser Krebs zum Segen, oder? Das kann ich jetzt sagen, jetzt, das ist auch schon bald, wie lange, 9 Jahre schon bald her. Und Gott war auch sogar so gnädig mit mir, dass er mich nicht nur geistlich, sondern auch körperlich geheilt hat. Und dafür bin ich ihm natürlich unendlich dankbar. Weil das irdische Leben halt auch schon etwas ist, das wir auch geschenkt bekommen haben von Jesus, von Gott. Und ganz zum Schluss noch etwas. Komme ich wieder zurück zu Jakobus. Er schreibt nämlich, und das ist doch sehr bemerkenswert, das Wort Heilung im Zusammenhang mit der Vergebung der Sünden. Er sagt ja im Vers 15, wie wir gesehen haben, folgendes: Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Halleluja. Und wie gut, dass Jesus eben ein wundes und verletztes Herz wieder heil machen kann und trotz unserem, also meinem Versagen immer wieder, doch uns immer wieder kann er uns in seinen Dienst stellen. Und ja, was für ein Geschenk ist es eben, dass wir diese Beziehung haben zu Jesus und dass wir immer, wenn wir das wollen, einfach zu ihm kommen dürfen und zu ihm beten dürfen und ihn loben und preisen dürfen. Amen.